und ihn zu bitten, aber auch um Gottes Wort zu hören. Ja, ich habe heute Morgen das Thema Religion oder Evangelium. Mancher mag vielleicht stützen und sagen, Moment mal, wieso oder Religion oder Evangelium? Ist das nicht dasselbe? Nein, es kann das Gegenteil sein. Deshalb ist auch diese Predigt, die ich heute Morgen halte, einmal für uns wichtig, die wir im Glauben an Jesus Christus stehen, damit wir uns nochmal vergegenwärtigen, was wir den Menschen zu sagen haben über das Evangelium von Jesus Christus. Und was Religion bedeutet und dass Gott uns mehr schenken will in seiner Gnade. Dann ist es aber auch natürlich ein Wort für Menschen, die noch nicht gewiss sind ihres Glaubens. Oder die schon zu Gott beten und offen sind dafür, aber vielleicht das noch nicht ganz erfasst haben. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass wir Gottes Wort hören dazu. Denn das Wort Religion kommt in der Bibel zwar viermal vor, soweit ich es weiß, dreimal als eine schlechte Sache. Und einmal so im Sinne von gute Werke der gläubigen Menschen. Aber was heißt denn Religion eigentlich? Es ist ein Wort, das aus dem Lateinischen kommt und da heißt re immer zurück. Ne? Retour, sagen wir auch. Ne? Also re heißt zurück. Und Legio ist ein Wort, das bedeutet so viel wie finden, fassen, begreifen, sich daran fassen, daran Halt kriegen. Es ist also Religion heißt, dass der Mensch eine Sehnsucht in sich hat, etwas zu bekommen, zu erreichen, was er verloren hat. Und da treffen wir, dass die Bibel das ja auch deutlich macht. Der Mensch hat sich vom Teufel verführen lassen, durch die Schlange, da im Paradies schon. Gott hatte gesagt, du darfst alles essen hier und nachher in dem ganzen Garten, wunderschöne Früchte, alles ist da. Aber nur von diesem einen Baum der Erkenntnis von Gut und Böse sollst du nicht essen. Und Satan, der ja wegen Auflehnung gegen Gott auf die Erde gestürzt wurde, in der Gestalt der Schlange versuchte Adam und Eva. Zuerst Eva und sagte, ist das wirklich wahr, dass ihr nicht alles essen? Doch, wir dürfen von allem essen, sagte, nur von dem Baum nicht da. Der Erkenntnis des Guten und Bösen, denn dann würden wir sterben. Ihr werdet nicht sterben, sagt die Schlange, sondern ihr werdet sein wie Gott. Da braucht ihr Gott nicht mehr, das könnt ihr selber machen. Ja. Ihr werdet sein wie Gott, so wie dieser Lichtengel von Gott abgefallen ist, der Teufel, und sein wollte wie Gott. Damit verführte er dann den Menschen, Eva und dann auch Adam. Ihr werdet sein wie Gott. Selbstständig. Ihr könnt alles selber machen. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Und sie verfielen in diese Sünde. Und dann trennten sie sich dadurch selbstständig von Gott. Dass sie ausgewiesen wurden, war die Folge. Und der Mensch ohne Gemeinschaft mit Gott ist hoffnungslos verloren. Und das Böse kam damit in die Welt und griff um sich. Und deshalb beherrscht heute das Böse die Menschheit. Und Gott hat Jesus gesandt als den Retter und schenkt uns die Möglichkeit, zurückzufinden zu ihm. Die Sehnsucht also, die die Menschen haben, ganz egal, wo sie leben, ob sie was von der Bibel wissen oder nicht, alle Menschen sind zutiefst religiös. Auch der Nichtchrist, auch der Atheist, der sagt, ich glaube an keinen Gott. In seinem Wort steht das Wort Gott schon drin. Der Atheist, der ohne Gott leben will, der Gott leugnet, der Gott nicht glaubt. Die Menschen sind im tiefsten Grunde ihres Wesens ganz anders als alle anderen Wesen. Der Mensch hat eine Sehnsucht, nach einer Verbindung zu etwas Höherem, etwas Großem, etwas Wichtigem, das er verloren hat. Wir finden das in sämtlichen heidnischen Religionen, diesen Wunsch, irgendwo eine Macht, eine Kraft zu erreichen, irgendwo versöhnt zu werden, irgendwie die Dinge in den Griff zu bekommen, dass die Welt besser wird. Aber Religion ist immer, ich mache, ich tue. Es ist mein Wunsch, mein Wille, mein Weg, meine Kräfte, meine Möglichkeiten. Und das ist das Kennzeichen aller Religionen. Christentum, das wahre Evangelium, ist keine Religion in diesem Sinne, sondern ganz was anderes und weit darüber hinaus. Aber wenn einer die christliche Religion hat, ohne das Heil in Jesus Christus, dann ist er auch einer, der alles mit guten Werken irgendwie hinkriegen will. Wenn ich zum Beispiel sage, sind Sie ein Christ? Ja, ich möchte auch versuchen, einer zu sein. Ja, gut. Und was machen Sie denn dazu? Ja, ich versuche dies, ich versuche das und so weiter. Zählt er alles auf, was er macht. Und als die Menschen merkten, auch im Christentum oder auch in anderen heidnischen Religionen, dass das nicht funktioniert, dann hat man gesagt, wir brauchen einen, der mittler ist. Da kam das Priestergedanke auf, dass einer, der besonders besser war und es konnte oder wollte, auf jeden Fall sich darstellte als einer, der die Verbindung zu Gott wiederherstellen kann. Und von daher kam das Priesterdenken. Priester heißt Brückenbauer, einer, der die Brücke baut hin. Und dann, was macht er? Dann kam dieser heidnische Priester und machte dann auch Dinge mit den Menschen. Und so gibt es auch im christlichen Bereich, die machen Dinge mit Menschen, um damit irgendwo mit Gott in Verbindung zu kommen. Wenn man das nur die Handlung nimmt, ohne Glauben, ist das der Versuch der Selbsterlösung und ist nur Religion. Die Religion, die religiöse Menschen beten, oh ja, natürlich. Sie sprechen mit dem Mond, mit den Sternen, mit irgendwas, nicht wahr? Und sie vertrauen auf einen Eisenring hier drum oder ein Kreuz an der Kette. Die vertrauen auf irgendeinen Vogelruf oder haben Angst davor. Und so. Die Menschen beten, bitten und rufen, aber sie haben nicht die Bibel, sondern sie selber wollen das tun. Und sie sind bereit, Opfer zu bringen. Religiöse Leute bringen Opfer. Die geben Geld, die geben ihr Leben, die geben alles, um irgendwo sich dahin zu kriegen, das zu erhalten, was der Mensch durch die Sünde verloren hat. Das ist Religion. Der eigene Weg zurück. Und dann hat man auch bis in den christlichen Bereich hinein den einzelnen Handlungen, wie Taufe und Abendmahl und so weiter, hat man dann die Bedeutung gegeben. Dann hat man so nach 200-300 Jahren nach Christus gesagt, das Wasser, wenn das gesegnet wird vor der Taufe, dann ist das ein heiliges Wasser. Und wenn man das Brot nimmt, dann nimmt man Jesus Christus in sich rein und so weiter. Man fing an und nannte dann die Handlungen heilige Handlungen und sagte, die Handlungen machen das. Und die meisten Menschen, die ich frage, das sind Sie ein Christ, sagen, ich bin getauft. Und sagen, aufgrund der Taufe bin ich ein Christ. Das steht aber nicht in der Bibel. Das sagt die Religion nur. In der Bibel steht, dass man durch den Glauben an Jesus Christus errettet wird. Und die Taufe ist natürlich das Hineintauchen in das Wasser oder das Mahl des Herrn und so weiter. Aber ohne den Glauben daran ist das alles nur Form. Und Formen und Handlungen sind Religion, Versuche des Menschen, auf irgendeine Art mit Gott in Verbindung zu kommen. Aber es geht nicht. Der Mensch kann nur von Gott her erlöst werden, nicht von sich aus. Dann hätte Gott nur Propheten schicken müssen und sagen, ihr müsst euch mehr anstrengen, ihr müsst mehr besser tun, ihr müsst mehr leisten, irgendwo baut ihr eine Himmelsleiter, dann kommt ihr so in den Himmel rein. Dann wäre der Mensch, wenn er endlich ankommt im Himmel, sagt, ich hab's geschafft. Schaut mich an, Leute. Ich bin so gut geworden, dass Gott mich annehmen muss. Das Bibel lehrt ganz was anderes. Und hier ist der Punkt. Religion kommt ohne Bibel aus. Ich will uns einen Text lesen, mal. In Lukas 18. Am besten lesen wir den mal zusammen. Ja. Sprechen wir mal zusammen. Zwei Männer gingen in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Steuereintreiber. Der stolze Pharisäer stand da und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich kein Sünder bin wie die anderen Menschen, wie die Räuber und die Ungerechten, die Ehebrecher oder besonders wie dieser Steuereintreiber da. Denn ich betrüge niemand, ich begehe keinen Ehebruch, ich faste zweimal in der Woche und gebe dir regelmäßig den zehnten Teil von meinem Einkommen. Der Steuereintreiber dagegen blieb mit einigem Abstand stehen und wagte nicht einmal, den Blick zu heben, während er betete: Gott, sei mir Sünder gnädig, denn ich bin ein Sünder. Ich sage euch, dieser Sünder und nicht der Pharisäer kehrte heim als ein vor Gott Gerechtfertigter. Da haben wir den religiösen Pharisäer. Die Pharisäer waren eine besonders fromme Gruppe, die Abgesonderten. Die wollten sich von allem Bösen absondern. Und sie waren unheimlich tätig und ernst. Die meinten das gründlich. Und sie fasteten nicht einmal im Jahr, wie alle Juden mussten, am großen Versöhnungstag. Nein, zweimal die Woche. Und in all den anderen Dingen, sie übertrieben, sie schrieben neue Gesetze und immer mehr neue Gebote. Die hatten für jeden Tag des Jahres noch ein Zusatzgebot zu den Geboten Gottes, um noch besser irgendwo das zu schaffen mit Gott. Sie waren religiös bis dort hinaus. Und er betete da: Ich bin gut genug. Ich bin nicht wie die, ich bin ein Sünder, aber nicht wie die oder der da hinten und so. Der Steuereintreiber, der Mann vom Zoll, vom Finanzamt, ja, der für die Römer da das Geld kassierte, der wusste, dass er ein Sünder war. Sie waren bekannt dafür, dass sie mehr nahmen, als richtig war. Und Zöllner und Sünder, sagte man da. Der ging auch in den Tempel. Und er wollte auch beten. Es muss wohl die Zeit abends, so gegen 6 Uhr oder kurz vor Sonnenuntergang gewesen sein, wenn das Sündopfer gebracht wurde, das Gott angeordnet hatte. Das Sündopfer bedeckte die Sünden der glaubenden Israeliten für die Zeit, bis Jesus sein Sündopfer brachte, um dieses Opfer kräftig zu machen. Und das Opfer wurde immer da am Abend da vorne gebracht. Und jetzt bedeutete das, wer sein Vertrauen darauf setzte, dass Gott gnädig ist, dass er Sünde vergibt für jeden, der an ihn glaubt, der sich zu ihm wendet, der ging dahin und brachte sein Opfer oder betete. Und wie der hier traute sich kaum, zu dem Opfer vorne hinzuschauen. Er wollte nicht mal den Blick erheben, sagt nur: Herr, sei gnädig mir, dem Sünder. Sei versöhnt mit mir, dem Sünder, kann man es auch übersetzen. Gnade ist, wir haben es nicht verdient, wir sind es nicht wert, wir sind beschenkt damit. Gnade heißt, Gott schenkt uns die Vergebung der Sünde und damit die Verbindung zu ihm. Gott rechtfertigt den Glaubenden. Und darum sagt Jesus: Ich sage euch, dieser Sünder und nicht der Pharisäer kehrte heim als ein vor Gott Gerechtfertigter. Gott hat ihm die Sünde vergeben. Durch den Glauben an das Opfer wurde er das bedeckt. Er vertraute Gott. Während der andere nur stolz war über seine eigenen Leistungen und Fähigkeiten. Das ist Religion. Glaube ist, das Geschenk Gottes der Vergebung der Sünden anzunehmen. Er sagte: Das Opfer gilt für mich, für meine Sünde, für meine Schuld. Gott vergibt mir, sei mir gnädig. Beten können die religiösen Menschen. Aber die Bibel brauchen sie nicht. Warum? Die Bibel steht kontra Religion. Kontra der Selbsterlösung des Menschen. Ihr könnt durch sämtliche Religionen der Welt gehen. Sie alle haben eins gemeinsam. Der Mensch muss durch Leistung, Opfer oder irgendwelche Tätigkeiten versuchen, mit Gott ins Reine zu kommen. Oder wenn immer er da als großen Geist sieht und so weiter. Alle Religionen haben dieses Kennzeichen. Ich muss mich retten. Ich muss was tun oder lassen. Aber ich muss irgendetwas bewirken, damit ich mit Gott versöhnt werde. Damit ich zurückkomme zu dem, was ich verloren habe. Das ist Religion. Ja, und du sagst Evangelium? Paulus hat eine Kurzfassung des Evangeliums mal gesagt. Er sagt in 1. Korinther 15, er ist gestorben für unsere Sünden nach der Schrift. Er ist begraben und auferstanden nach der Schrift. Das ist das Evangelium. Das ist der Kern des Evangeliums. Jesus Christus ist für meine Sünden gestorben. Er hat meine Schuld bezahlt. Er hat das Gericht, das über mich gehen müsste, auf sich genommen und schenkt mir dadurch Vergebung der Sünde. Das ist das Evangelium. Und das nächste, Jesus ist tatsächlich richtig gestorben für mich. Er ist begraben worden und er ist auferstanden. Er ist nicht zurückgekommen ins Leben für eine kurze Zeit, um dann doch zu sterben, wie die Leute, die er heilte und zum Leben zurückrief. Nein, er ist auferstanden und in Geist-Leiblichkeit den Jüngern erschienen. Er konnte durch Türen und Fenster und Türmauern gehen, er war einfach da. Er war Gestalt an und war doch nicht gebunden an Zeit und Raum. In dieser Geistleiblichkeit ist er dann auf den Himmel gefahren und ist jetzt bei der Rechten des Vaters und hat uns den Heiligen Geist gesandt als seinen Stellvertreter. Er ist nicht der Papst in Rom, sondern der Heilige Geist ist der Stellvertreter Jesu Christi. So hat Jesus es gesagt. Er wird von meinem nehmen und euch verkündigen. Dass man den Bischof von Rom so da hochgebaut hat, ist einfach geschichtlich nicht haltbar. Die ganze Sukzessionslehre, also die Folgelehre von einem zum anderen hin, von Petrus an bis heute, ist geschichtlich nicht nachvollziehbar. Nein, der Mensch wird nicht durch einen besonderen Bischof oder Priester oder durch mich oder sonst jemanden errettet, sondern durch den Glauben an Jesus Christus schenkt uns Gott die Vergebung der Sünden. Und durch seine Auferstehung nimmt er uns mit, auch in seine Auferstehung werden wir in den Himmel kommen. Diese Gewissheit gibt uns aber nur die Bibel. Die ist nicht in unseren Gefühlen, die kommt nicht durch Erscheinungen, die kommt nicht durch Gebet, sondern die kommt durch das Wissen und Vertrauen auf das geschriebene Wort Gottes. Und so hat Petrus, der ja den Schlüssel bekam, in Lukas 2 lesen wir Vers 36, wie er den Schlüssel gebraucht hat. Denn mit einem Schlüssel schließt man ein Schloss um, schließt man eine Tür auf. Und die Wand, die zwischen dem Gott und dem Menschen steht, ist unsere Sünde und Gottes Heiligkeit. Symbolisiert durch einen Vorhang im Tempel zwischen dem Allerheiligsten und da, wo die Menschen waren. Und diese Wand kann kein Mensch durchbrechen. Alle Religionen versuchen das, es geht nicht. Aber Gott hat eine Tür gemacht. Und Jesus sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, der wird errettet werden. Und wird ein- und ausgehen und Weise und volles Genüge haben. Jesus ist die Tür. Und Petrus war derjenige, der als erster hier den Juden Besuchern in Jerusalem sagte, später dann den zu dem Judentum übergetretenen Proselyten und dann nachher den Heiden, in Apostel 10, schloss er die Tür des Verständnisses auf, wie man mit Gott wieder in Verbindung kommen kann. Nämlich durch den Glauben an Jesus und sein Heil von Golgatha. Das ist Evangelium. Es ist nicht etwas, was ich machen kann, sondern ich antworte nur auf Gottes Anruf. Ich akzeptiere, was Gott für mich getan hat. Ich bin nur bereit, auf Jesus zu hören, Jesus anzunehmen, ihn hineinzulassen in mein Herz, ihn meinen Herrn zu machen, dem ich folgen will bis ans Ziel. Und dass ich das kann, wirkt er auch noch. Niemand kommt zu mir, es sei denn, ihn ziehe der Vater, sagt Jesus. Wir können nur deshalb zu Jesus kommen, weil der Vater uns zieht. Es sind nicht wir, die sich bekehren letztlich, sondern wir antworten in der Bekehrung auf Gottes Anruf. Wir geben nach und lassen uns retten. Und darum heißt es, dass Petrus sagt, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Lesen wir mal den Text hier, den wir finden in Apostelgeschichte 2, Vers 36 und folgende. So soll nun jedermann in Israel sicher wissen, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Das waren die letzten Worte, die Petrus predigte. Und dann, was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz und fragten ihn und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Petrus antwortete ihnen, kehrt euch ab von euren Sünden, wendet euch Gott zu, lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Diese Zusage Gottes gilt euch und euren Kindern und auch denen, die ferne sind, also uns hier, allen, die den Herrn vom Herrn, unserem Gott, berufen werden. Und Petrus predigte noch lange weiter und forderte seine Zuhörer immer wieder auf, rettet euch vor dieser Generation, die auf einem verkehrten Weg ist. Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde, insgesamt etwa 3000 Menschen. Sie schlossen sich den anderen Gläubigen an, unterstellten sich der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft, nahmen Teil am Abendmahl und am Gebet. So hat Petrus die Tür aufgemacht. So kann man mit Gott wieder in Verbindung kommen. Erstens hört man das Evangelium. Petrus predigte und die anderen predigten und jeder hörte die Predigt in seiner Muttersprache. Das Gegenteil von der Sprachverwirrung, die in Babylon passierte. Die Menschen hörten das Evangelium und jeder hörte und verstand. Ein Wunder Gottes. Und ein Zeichen, dass Gott will, dass alle Menschen in der Welt in ihrer Sprache das Evangelium hören. Und als sie das hörten, was Petrus sagte, dass sie den Messias, den griechisch Christus, den von Gott verheißenen Erlöser, getötet hatten durch die Römer, dass sie sich schuldig gemacht hatten, da begriffen sie, dass sie verloren sind und es ging ihnen durchs Herz. Ein Mensch kommt zum Glauben dadurch, dass er das Evangelium hört und es ihn im Herzen trifft. Und dann, dass er fragen wird, was soll ich tun? Und er sagt, macht kehrt. Tut Buße, bekehret euch, das sind alles diese Begriffe. Ändert euer Leben total, heißt das. Wendet euch von der Sünde ab und Gott zu. Man kann ja nur sich von der Sünde wirklich abwenden, wenn man sich Gott zuwendet, sich ihm ganz weit. Und diese Umkehr, wie auch Bekehrung genannt, das ist, wo Gott eingreift und uns den Glauben schenkt. Wir können uns nicht selber gläubig machen, Gott schenkt diesen Glauben. Und er schenkt jedem, der Kehrt macht und sein Leben Jesus Christus weiht. Und dann heißt es hier, ihr werdet empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Also der Geist Gottes mit Jesus nimmt in uns Wohnung, wenn wir Jesus bitten, in unser Herz zu kommen und unser Herr zu sein. Jesus kommt nie allein. Er kommt mit dem Vater und er bringt den Heiligen Geist mit. Und der Geist Gottes wohnt in uns und in dem Maße, wie wir ihm gehorchen, wirkt er in uns. Und am Ende dann auch durch uns zu anderen hin. Wenn er nicht in uns wirken kann, wirkt er auch nicht durch uns. Deshalb sind viele Christen keine Zeugen Jesu, weil der Geist Gottes in ihnen keine Herrschaft aufrichten kann. In dem Maße, wie wir Jesus Raum geben und seinem Heiligen Geist, verändert er uns in unserem Wesen. Kommt da, wo unsere Selbstsucht war, Gottesfurcht rein. Menschenliebe und Gottesliebe. Wir werden verwandelt, verändert in unserem Wesen, in der Art, wie wir reagieren, wie wir mit Menschen umgehen. Und das merken Menschen. Und dadurch werden wir Zeugen Jesu, ehe wir den Mund aufgemacht haben. Und das ist wirkungsvollste Zeugnis, ist das Zeugnis des Lebens. Dazu gehört das Zeugnis des Mundes. Aber man kann von Jesus reden, so viel man will. Wenn man nicht mit ihm lebt, wirkt das nicht. Aber da, wo der Geist Gottes in uns Wohnung genommen hat, da gehören wir dadurch zum Leib Christi, also auch zur örtlichen Gemeinde. Und sie schlossen sich der Gemeinde an. Alle, die da getauft wurden, die wurden wirklich untergetaucht in das Wasser hinein. Das heißt Baptisto. Kindertaufe gab es erst 300 Jahre später, fing das so langsam an, bis zum 7., 8. Jahrhundert, da hatte sich das durchgesetzt. So kann man das ungefähr sehen. Dadurch, dass einfach die Menschen glauben, dass das Taufwasser heilig ist und wenn man das benutzt, ob man besprengt oder untertaucht, dann macht das Wasser das. Aber die Bibel sagt nicht, dass das Taufwasser heilig ist, sondern es ist nur ein Symbol, ich gebe mein Leben Christus in den Tod, um neu aufzuerstehen zu einem neuen Leben. Darum taufen wir. Aber so heißt es eben hier. Wer glaubt, wird getauft und hinzugetan zur Gemeinde. Und was taten die? Erstens, sie hielten sich an der Lehre der Apostel. Sie stellten sich unter, sie beharrten darin. Also sie unterstellten sich der Lehre der Männer, die Gott bevollmächtigt hatte als seine Boten, die wir Apostel nennen. Oder Missionare, lateinisch. Die Apostel Jesu Christi. Später gab es dann auch die Apostel der Gemeinden. Also die Missionare der Gemeinden. Die Gemeinden aussandten. Aber diese 12 waren erstmal die Apostel Jesu Christi. Und sie hatten die Aufgabe, den Menschen die Botschaft zu sagen, sie zu lehren. Also dadurch entstanden die Briefe des Neuen Testaments. Wenn wir uns unterstellen der Lehre der Apostel, dann heißt das, wir unterstellen uns der Lehre des Neuen Testaments und wollen die eben umsetzen in unserer heutigen Kultur, in unserer Lebensumgebung. Und die hatten Gemeinschaft miteinander. Da muss man noch besonders mal drüber sprechen, was das alles bedeutet. Und sie nahmen am Abendmahl teil, am Mahl des Herrn, am Brotbrechen und am Gebet. Das waren die 4 Kennzeichen. Das Wort, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet. Diese 4 Dinge waren die Grundwesenszüge der Christen, die hier durch die Botschaft des Evangeliums gläubig geworden waren. Und darum predigen wir hier die Bibel. Deshalb lesen wir die Bibel persönlich. Ich kann dir nur raten, jeden Tag selber in der Bibel zu lesen. Und es dauert nicht lang, nimm schrittweise durch, nach einem Bibelplan, Leseplan, aber auf jeden Fall lies die Bibel. Lies sie für dich. Ich frage bei mir immer, dass ich die Bibel lese für die anderen, ne? Als Prediger. Nein, erst, ich sage, Anton, jetzt lese die Bibel mal für dich und nicht, was du predigen willst, nicht wahr? Die Bibel soll zu mir reden und in mir wirken. Dann wirkt die Predigt auch. Also, meisten Leute lesen die Bibel immer für die anderen. Nicht? Aber hier habe ich ein Wort für euch, sagt der Maler. Ja. Nein, das ist für mich, damit es in mir wirkt. Und ich brauche mein ganzes Leben. Also der Durchschnittsmensch ist 3 bis 5 Stunden vom Fernsehen am Tag. Die Jugendlichen sitzen 5,5 Stunden vorm Internet in Deutschland. Ja. 55% der Jugendlichen in Deutschland sitzen mehr als 5 Stunden am Tag vor dem Internet. Und dagegen sollen dann 30 Minuten Predigt in der Gemeinde ankommen. Da soll man zurechtrücken, was in 20, 30 Stunden die Woche über an Einflüssen auf Menschen losgegangen ist. Deshalb brauchen wir die Bibel, nicht nur in der Gemeinde darüber zu predigen, nicht nur der Bibelstunde, sondern für uns persönlich zu lesen. Denn die prägt und sie ist Gottes Wort und wird unser Leben ausrichten nach dem Willen Gottes. Lasst uns aufstehen und beten. Vater im Himmel, wir möchten dir danken dafür, dass wir uns nicht selbst retten müssen, dass wir keine religiösen Übungen machen müssen, sondern einfach nur glauben, im Glaubensgehorsam dir gegenüber Vertrauen entwickeln, dir mit dir rechnen, mit dir leben, dein Wort lesen und es anwenden auf unser Leben. Herr, wir brauchen das so sehr. Hilf uns das, dass wir das doch tun. Und hilf uns das auszuleben. In all unserer Schwachheit und all unseren Mängeln, aber Herr, immer wieder neu, dass wir in unserem Innersten sagen, Herr Jesus, ich will dir dienen, ich will dein Wort umsetzen in meinem Leben. Ich möchte, dass mein Charakter, mein Wesen, meine ganze Art verändert wird, so wie du wirst. Warst, so möchte ich auch sein. Gib mir dazu deinen Heiligen Geist, die Kraft, die das Leben verändert. Und segne du uns als Gemeinde hier, lass uns von deinem Wort geprägt sein, auf dich gegründet und dein Wort ausleben in unserer heutigen Zeit. Hilf uns dabei, Herr, um deiner Gnade willen. Du beschenkst uns ja gerne. Und dafür danken wir dir. Amen. Nehmen wir Platz.